Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Kommentar zur Politik und zum ganzen Rest. Ich freue mich wieder über alle, die zuhören und auch zusehen und werde mich heute einem Thema widmen, das ganz oft durch politische Debatten geistert und vor allem dann, wenn es darum geht, staatliche Eingriffe in Eigentumsrechte, staatliche Regulierungen, Umverteilung, alles mögliche andere zu rechtfertigen. Und dieser Begriff, dieses Konzept heißt Marktversagen. Man sagt, Marktwirtschaft ist nicht so schlecht, sagen dann selbst Linke, aber die Märkte, die versagen ständig. Ich werde mich diesem Thema in drei Stufen widmen. Erstens werde ich argumentieren, im ersten Teil, dass Märkte in einem strengen Sinn überhaupt nicht versagen können, weil sie gar keine Akteure sind. In der zweiten Stufe beschäftige ich mich damit einigen Begründungen. Ich gehe nicht tief in die ganze Theorie rein, aber eines wird das Konzept der Externalitäten sein, das andere wird der Preismechanismus sein. Und zum Schluss befasse ich mich dann anschließend an den ersten Teil mit Staatsversagen. Das gibt es nämlich wirklich. Oder sagen wir, das ist zumindest nicht so weit von einem sinnvollen Konzept entfernt zur Rechtfertigung politischer Maßnahmen wie Marktversagen. Beginnen wir erstmal mit der Idee überhaupt, dass Märkte versagen können. Schauen wir uns an. Versagen. Also man kann zum Beispiel in einer Prüfung versagen, man kann in allen möglichen Situationen versagen. Und zwar dann, wenn man an einem allgemeinen Maßstab, der vorher irgendwie auch bekannt ist und klar ist, an diesem Maßstab gemessen ein schlechtes Resultat erzielt. Also zum Beispiel eine schlechte Note in der Schule oder beim Studium oder sowas. Kann man wieder diskutieren, sind die Maßstäbe richtig, aber zumindest sind sie klar und bekannt oder sollten das zumindest sein. Auch beim Sport kann man das machen. Man kann auch sagen, ein Unternehmen versagt dabei, Produkte zu liefern, die der eigenen Beschreibung, der eigenen Werbung manchmal entsprechen. Das kann man alles sagen. Das ist alles ein sinnvolles Konzept, weil man einen allgemeinen Maßstab hat und weil man Akteure hat, die irgendetwas tun, um diesen Maßstäben gerecht zu werden, diesem Ziel gerecht zu werden. Aber der Markt ist kein Akteur. Das ist vollkommen unsinniges Sprechen. Und es ist gewollt verschleierndes, unsinniges Sprechen. Denn es dient ja der Gegenüberstellung, hier handelt der Markt, manchmal richtig, aber meistens muss doch der Staat, weil er schlauer ist und sowas, eingreifen. Doch es gibt einen fundamentalen Unterschied. Der Markt ist kein Akteur. Wir können auch jetzt lange diskutieren und auch sehr gut diskutieren und sinnvollerweise diskutieren in vielen Fällen, über welche Märkte wir eigentlich reden, über welches Spielfeld für Akteure wir reden. Denn zum Beispiel in der ganzen Antimonopol-Kartellpolitik ist es total wichtig, Märkte überhaupt abzugrenzen voneinander. Aber an dieser Stelle hier spielt das gar nicht so eine Rolle. Es spielt einfach eine Rolle, dass geradezu archaische Konzept, dass da irgendwas ist, was so steuert. Und der Markt ist gerade das nicht. Der Markt ist kein Mensch, das ist auch kein Kollektiv von Menschen, das ist überhaupt kein Akteur. Egal, wie gesagt, ob wir nun von Märkten für einzelne Produkte, einzelne Dienstleistungen sprechen oder das ganz allgemein auffassen, indem wir es so als Spielfeld auffassen für alle wirtschaftlichen Interaktionen, wie auch immer. Das ist da kein Akteur. Der Markt handelt nicht. In der Richtung, kleine Nebenbemerkung, hat vielleicht dieses Konzept der unsichtbaren Hand von Adam Smith und vor allem dann weiter vertreten im Anschluss an Adam Smith von vielen, nicht nur Gutes angerichtet, nicht nur Gutes bewirkt, weil das klingt ja auch so akteurmäßig. Das klingt so, als wenn da ein Akteur wäre. Und nur wenn man den Markt zum Akteur macht, natürlich zum bösen und kalten Akteur, das ist ja gerade das Faszinierende an der ganzen Sache, dass der Akteur gleichzeitig so kalt ist und so gar keine Wärme hat. Aber man schreibt ihm trotzdem Akteurseigenschaften zu. Man sagt, das darf nicht der Markt entscheiden. Das ist also rhetorisch ganz clever. Und dem stellt man dann auch nicht etwa den Staat so einfach gegenüber, sondern das Gemeinwohl, die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit. In diese Falle darf man nicht gehen. Zumindest nicht dann, wenn man Interesse daran hat, dass wir in Freiheit, in individueller Freiheit zusammenleben. Dann kann man diese Sprache, der Markt entscheidet, mal verwenden. Man sollte sie aber nur reflektiert verwenden und versuchen, sie auch oft zu umgehen, denn sie wird massiv und ständig missbraucht. Und zwar von Anhängern von Eingriffen in Marktprozesse. Und dann wird es spannend. Da wird dann auch irgendwie wieder gesagt, wir greifen nur ein bisschen in den Markt ein. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist ja zwar, macht er irgendwas und erzielt irgendwelche Ergebnisse, aber ist ja eigentlich doch ein bisschen was Böses, Kaltes. Nein, jeder Eingriff, jeder staatliche Eingriff in den Markt ist ein Eingriff in die individuelle Freiheit von Menschen, die Verträge miteinander schließen und Dienstleistungen, Güter, Geld, was auch immer miteinander tauschen. Oder auf jeden Fall mit anderen hin und her transferieren. Da sind wir schon ein bisschen mehr bei dem, was der Markt ist. Der Markt oder auch ein Markt, wenn wir es einschränken nach Produkt-, Dienstleistungs-, nach Güterkategorien, können wir auch ganz fein einschränken, wenn wir wollen. Der Markt ist sozusagen eine Spielwiese. Das ist ein gedankliches Konstrukt, was beschreibt, unter welchen Regeln Menschen miteinander freiwillig interagieren. Die Regeln haben mindestens zwei grundlegende Eigenschaften. Die einen entstehen einfach in der Interaktion und die anderen werden von außen staatlich gesetzt, oft im Anschluss an Regeln, die schon in der Interaktion entstanden sind, aber eben oft auch mit dem Argument, wir müssen den Markt korrigieren. Und das heißt immer, die Freiheit von Menschen, Verträge miteinander abzuschließen, verantwortlich, auf individueller Verantwortung basierend, auf individuellen Entschuldigung, Kosten-Nutzen-Kalkülen basierend, individuellen Präferenzen basierend, auf individuellen Wertvorstellungen ganz allgemein basierend einzuschränken. Und da sagt man dann immer, das darf nicht der Markt entscheiden. Zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, wird dann argumentiert, der Markt irgendwie führt dazu, dass in großen Städten in Deutschland die Wohnungen zu teuer sind. Das ist natürlich grober Unfug. Und zwar in allen Teilen dieses Satzes. Es gibt erstmal nichts, was per se zu teuer oder zu billig ist. Natürlich führen höhere Preise dazu, dass ein bestimmtes Gut von bestimmten Menschen nicht mehr erworben werden kann oder sie auf andere Güter verzichten müssen und so weiter. Das ist ganz klar. Aber dieser Preismechanismus ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt frei miteinander interagieren können. Und dieser Preismechanismus hat eine ganz, ganz wichtige Funktion auch bei der Bewirtschaftung, bei der Nutzung von Ressourcen, denn er zeigt an, was gerade knapp ist, was vielleicht mehr produziert oder gewonnen werden müsste und so weiter. Und ein möglichst problemlos funktionierender, ohne äußere Ziele zu verfolgen, externe Ziele zu verfolgender Preismechanismus ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt verantwortlich, wirtschaftlich sinnvoll miteinander interagieren können. Und in diesem Preismechanismus, egal ob es sich direkt um Preisregulierungen heißt oder um weitere Produktregulierungen, greift der Staat ein, um Marktversagen zu behindern. Und jetzt kommen wir zu dem noch Verrückteren dazu. Es wird dann immer von außen postuliert, welches Ziel denn der Markt verfolgen sollte. Nun gibt es ökonomisch sinnvolle Theorien dazu, also optimale Ressourcennutzung. Das ist immer noch ein etwas problematisches Konzept, aber bei weitem nicht so. Aber darum geht es dann schon in den heutigen Theorien des Marktversagens gar nicht mehr. Es geht gar nicht um optimale Ressourcennutzung. Es geht einfach darum, dass irgendein Ziel, wie zum Beispiel alle, die das wollen, sollen bezahlbaren, ein politisch festgelegter Terminus, Wohnraum haben. Beispielsweise, man kann das auch auf Nahrungsmittel, die sind ja manchmal interessanterweise neuerdings auch zu billig, all das. Also ein Zustand, der durch freie Interaktion entsteht oder durch unter den gegebenen Regelsystemen entstandene und ermöglichte Interaktion entsteht, wird gemessen an einem politisch gesetzten Zustand. An einem Zustand, wo politisch entschieden wird, das ist der gewünschte Zustand. Und wenn der dann nicht eintritt, weil die Menschen das vielleicht gar nicht so wollen und ganz anders handeln, miteinander selbst handeln, dann wird das als Marktversagen tituliert. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Sport, um das nochmal zu verdeutlichen. Wenn da 8 Läuferinnen 100 Meter laufen zum Beispiel, dann steht das Ziel fest, sie wollen alle so schnell wie möglich sein. Und man kann in gewisser Weise sagen, dass diejenigen, die sich freiwillig daran beteiligen und letzter oder vorletzter werden oder ein sich selbst gesetztes Zeitziel nicht erreichen, versagt haben vor ihrer eigenen Uhr. Man kann aber nicht sagen, wenn da jemand anders gewinnt, als der, den vielleicht auch alle vorausgesagt oder diejenigen, die auch alle vorausgesagt haben, dass dann das 100-Meter-Rennen oder die Leichtathletik versagt hätten. Das ist total grober Unfug. Aber bei Märkten macht man das irgendwie. Nun sind Märkte viel komplexer und vor allem die untereinander zusammenhängenden Märkte der verschiedenen Kategorien von Gütern sehr viel komplexer als ein 100-Meter-Rennen. Aber das tut für dieses Gleichnis sozusagen nichts zur Sache. Aber es wird sozusagen von außen ein Ziel auf etwas aufoktroyiert, was gar keine zielgerichtete Handlung ist, denn der Markt ist eben nicht ein Ort, an dem ein Ziel erreicht werden kann, sondern der bietet den Rahmen dafür, oder ein Markt bietet den Rahmen dafür, dass Menschen, die je verschiedene Ziele haben, miteinander interagieren, die auch diese Ziele für sich selber hierarchisieren. Und das kann sich wiederum verändern mit oder auf der Grundlage von Preissignalen, auf der Grundlage davon, dass die Präferenzen anderer sich ändern und deshalb meine Rahmenbedingungen dafür, was ich kaufen kann, kaufen will, was ich anbieten will und sowas sich ändern. Selbst ist da gar kein Ziel da. Argumente wie optimale Ressourcennutzung und etwas sind ja letztlich nachgeschobene Argumente, denn der Markt, das kommt vielleicht auch noch dazu, braucht auch überhaupt keine Rechtfertigung. Die Rechtfertigung liegt in der individuellen Freiheit der Menschen. Der einzige Ort, an dem sie frei miteinander interagieren können, in Eigenverantwortung, das ist ein freier Markt. Sobald ihre Freiheit eingeschränkt wird, wird auch ihre Verantwortung eingeschränkt. Und damit laufen wir mit Markteinschränkungen weg vor der Freiheit. An dieser Stelle, wie immer, die kleine Werbeeinblendung. Wir freuen uns über alle, die uns zusehen und zuhören. Sie können dafür bezahlen, Sie müssen es nicht, aber Sie können es. Und wie das geht, das finden Sie überall, wo Sie diesen Podcast sehen, direkt darunter. Nun zum nächsten Punkt. Externalitäten. Da wird immer gesagt, und mit einigem Recht, dass es ja Kosten gibt, die anderen aufgebürdet werden bei bestimmten Sachen. Da wird dann das Argument Verschmutzung gebracht zum Beispiel. Einiges mehr. Da kann man natürlich erstmal freiheitlich das Argument bringen, dass immer dort überhaupt Externalitäten auftreten, wo Eigentumsrechte nicht komplett definiert sind. Das ist ganz offensichtlich. Oder nicht klar definiert werden oder auch nicht klar durchgesetzt werden können. Doch was das Interessante an diesem ganzen Externalitäten-Argument ist, dass fast nur von negativen Externalitäten gesprochen wird. Doch was tatsächlich passiert, sind gigantische positive Externalitäten, für die niemand bezahlt. Das ist auch schwer vorstellbar, wie das gehen soll. Könnte man auch noch machen. Aber der Prozess der Innovation, der Prozess der Konkurrenz bringt im Vergleich zu jedem zentral gesteuerten Prozess, der Wissen überhaupt nicht erst erlangt, dann ignoriert und schließlich vernichtet, gigantische positive Externalitäten. Natürlich kann man sagen, alle technischen Erfindungen, die sind durch Patent geschützt und sowas. Das stimmt, zumindest großenteils. Kann man auch drüber diskutieren. Aber die technischen Entwicklungen, die wir so haben, die immer weitere Vernetzung der Welt, all das sind positive Externalitäten, für die niemand etwas bezahlt. Davon, dass wir Wissen akkumulieren und dass wir einen Preismechanismus unterhalten, profitieren alle. Selbst die Allerärmsten. Das ist eine positive Externalität des Marktprozesses per se, über die überhaupt nie geredet wird. Stattdessen wird dafür gesprochen, von denen die Marktversagen beheben wollen, von außen gesetzte Ziele, von politisch gesetzte Ziele als Maßstab zu nehmen für das tatsächlich in seiner Gesamtheit nicht intendierte und auch nicht, es ist überhaupt nicht möglich, das zu intendieren, dieses Ziel von Marktprozessen, dieses Ergebnis zu korrigieren. Sozusagen im Nachhinein, nach Ende des Spiels zu sagen, okay, es haben die Falschen gewonnen. Oder das Ergebnis ist überhaupt nicht so sehr schön. Wir korrigieren das jetzt, weil die haben versagt, dabei das Ergebnis, was wir von außen ihnen gesetzt haben, zu erreichen. Das ist so offensichtlich, allein schon logisch unsinnig, da den Begriff Versagen zu verwenden. Ja. Aber das macht Politik immer wieder. Und Politik sagt dann, komme ich nochmal zum Externalitätenargument zurück, Staat sagt dann, wir korrigieren das, wir preisen ein. Nun sind von den Konzepten, die es gibt, von dem politischen Ziel mal jeweils abgesehen, die Einpreisungsversuche von Externalitäten immer noch das Beste oder die beste Variante. Dann liegt das Problem bei der Zielsetzung. Und letztlich werden eben nicht Externalitäten eingepreist, mit Ausnahmen. Das können wir mal diskutieren, wenn es tatsächlich um Umweltpolitik und so hier geht. Aber letztlich werden Strafen für Falsches und Belohnungen für richtiges Verhalten eingepreist. Wird eingepreist eine Belohnung dafür, der Meinung der Mehrheit oder der Meinung der politisch gerade sich am Ruder befindlichen zu folgen. Und das schafft eins. Politisches Eingreifen schafft externe Kosten. Weil immer dann, wenn die Verwendung von Ressourcen eben nicht sich daran orientiert, wie knapp sie sind, und an den Präferenzen derer, die sie nutzen wollen, und an den Präferenzen derer, die sie besitzen, die Eigentum an ihnen haben, dann schafft das gigantische externe Kosten, denn es wird Information zerstört. Und damit sind wir bei den Externalitäten jeden staatlichen Eingriffs. Das klingt immer gut. Irgendwann Also davon abgesehen, dass es nicht funktioniert. Aber es klingt erstmal gut. Alle bekommen dann zum Preis XY das Gut, das sie wollen, wie zum Beispiel eine Wohnung. Dieser politische Eingriff, diese Staatstätigkeit hat ganz massive negative Externalitäten und eigentlich keine positiven. Positiv hat sie Internalitäten. Es werden Leute gekauft, Zielgruppen, die sich dabei wohlfühlen und die davon profitieren. Die negative Externalität ist, dass der Prozess der immer wieder aufeinander folgenden unternehmerischen Erneuerung des Investments, der Abwägung von Kosten und Nutzen, der langfristigen Planung zerstört wird oder zumindest gestört wird. Und das ist die Nebenwirkung staatlicher Politik. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Von Staatsversagen kann man sehr wohl reden. Das ist immer noch nicht ganz einfach, weil natürlich der Staat auch kein homogener Akteur ist, aber trägt doch immerhin mehr Züge davon, ein Akteur zu sein als der Markt. Der Markt ist überhaupt kein Akteur, weil auch niemand den Markt steuert. Dann ist es kein Markt mehr. Dann ist es eine Zentralverwaltungswirtschaft. Also, aber kommen wir jetzt zum Staat. Nun kann man, wenn man über den Staat redet, auch nicht so ganz von einem homogenen Akteur reden. Es gibt komplexe Prozesse, die dazu führen, wie staatliche Entscheidungen aussehen. Kleine Nebenbewirkung: Die Orientierung am Gemeinwohl leitet diese Prozesse nicht und kann es auch gar nicht, weder logisch noch faktisch. Aber es sind komplizierte, verschiedene Interessengruppen wirken mit an der Entscheidung darüber, was staatlich gewollt wird. Das kann was mit Mehrheiten zu tun haben. Das muss nicht was mit Mehrheiten zu tun haben. Das hat auch mit rationaler Ignoranz der einen und großem rationalen Interesse der anderen an Regulierungen zu tun. Deshalb haben kleine Gruppen oft sehr großen Einfluss, weil einfach bestimmte Entscheidungen, bestimmte Regulierungen für sie sehr wichtig sind und auch wichtige Nebenwirkungen. Dazu gehören auch Unternehmen. Also Unternehmen sind natürlich auch nicht per se an einem möglichst freien Markt interessiert. Nicht per se. Die sind vielleicht dann daran interessiert, wenn sie in den Markt rein wollen. Wenn sie lange drauf sind, selber nicht mehr sehr innovativ sind, sind sie daran nicht mehr interessiert. Also, bloß damit das klar ist. Der Markt ist natürlich auch ein Raum, den gerne bestimmte Unternehmen, Unternehmer und ihre Interessensvertreter so umgestalten wollen, dass der Preismechanismus und der Mechanismus des Wettbewerbs um neue Angebote zerstört wird. Oder zumindest, müssen wir fairerweise sagen, gestört wird. Aber was das alles verbindet, auch die verschiedenen Akteure, die versuchen, Einfluss auf staatliches Handeln zu gewinnen, dann die, die das staatliche Handeln exekutieren, Beamte, Staatsangestellte und so weiter. Was die alle verbindet, ist, dass sie eben nicht aus dem Mechanismus nutzen, anderen Menschen Angebote zu machen und zu gucken, ob die wollen und damit ihnen einen Preis zu verhandeln, sondern dass sie die Menschen zwingen können. Das ist ganz einfach. Gesetz, wer dagegen verstoßt, wird bestraft. Und damit kann man dem Staat durchaus Akteurscharakter zuschreiben. Und damit kann man den Staat auch an dem messen, oder die Akteure, die den Staat vertreten, was sie da verkünden als ihre Ziele. Und man kann es in zweierlei Hinsicht tun. Man kann erstens sagen, diese Ziele sind an sich falsch, sind nicht die, die ich will, dann gibt es da Mehrheitsentscheidungen. Und zweitens kann man natürlich auch sagen, ihr werdet die Ziele nicht erreichen. Ein verbindendes Moment ist ganz oft, wenn dann die Ziele nicht erreicht werden, heißt es hinterher, das war Marktversagen. Leider haben die Menschen dann doch das von mir subventionierte Produkt trotzdem nicht gekauft. Oder leider haben sie die Handlung, die ich eigentlich, von der ich abrate oder an der ich sie hindern will, trotzdem weiter durchgeführt. Trotz meiner Verbote, trotz meiner massiven Eingriffe in den Preismechanismus und in die Produktgestaltung kaufen sie es immer, das eine immer noch und das andere immer noch nicht. was nennt ein Politiker Marktversagen? Und es ist aber Staatsversagen. Nun kann man sagen, sogar das ist vielleicht sogar ein Staatsversagen, um das wir uns freuen sollten. Über das wir uns freuen sollten. Weil eben das, was von den Märkten übrig ist oder so verzerrt sie und eingeschränkt sie auch sind, Märkte immer noch den Präferenzen, die Menschen auf Märkten immer noch auf Präferenzen reagieren anderer Menschen. Das ist ja der Sinn eines Marktes. Dass Präferenzen miteinander, dass Menschen miteinander in Kontakt sind, die miteinander kooperieren und konkurrieren. Aber Staatsversagen, tatsächliches Staatsversagen gibt es bei vielen anderen Dingen. Ja, bei den Leistungen, für die der Staat, mit denen der Staat und seine Akteure sich selber legitimieren, gibt es Versagen. Bereitstellung von Sicherheit zum Beispiel, vieles andere. Und es gibt ein massives Versagen dabei, das sehen nun wiederum nur ein Teil der Menschen, so ich zum Beispiel und wahrscheinlich viele der Zuhörerinnen und Zuhörer hier, beim Schutz der Freiheit. Dabei eine stabile, langfristig verlässliche, einfache, mit so wenig Beschränkung wie möglich auskommende Rahmenordnung zu schaffen. Dabei versagt der Staat immer wieder und dann kann man durchaus von Staatsversagen reden. Staatliche Akteure begeben sich auch gerne selber in irgendeine Falle, in eine Falle, indem sie alles Mögliche versprechen, was sie dann zwar auf der Maßnahmenebene einhalten können. Sie können Flughäfen bauen. Haben sie einen Flughafen gebaut? Stärkt das die Wirtschaft in einer bestimmten Gegend? Nicht, aber macht nichts. Das ist dann wahrscheinlich Marktversagen. War jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, gibt es eine Menge Beispiele dafür. Sie können auf der Ebene dessen, was sie direkt tun, vieles machen, sinnlose Straßen bauen, dafür woanders Straßen verrotten lassen. Aber bei der Erreichung der allgemeinen Ziele versagen sie regelmäßig. Und deshalb ist Staatsversagen natürlich tatsächlich eine Kategorie, die man verwenden kann. Man muss aber auch dabei, und damit schließe ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein, weil aus freiheitlicher Sicht sind natürlich die meisten Ziele, an deren Erreichung man dann staatliches Handeln messen kann, schon per se gefährlich. Also viele Ziele sollte der Staat überhaupt nicht anstreben. Aber das ist vielleicht schon wieder ein bisschen anderes Thema. Also, Märkte können nicht versagen. Jedenfalls nicht in dem Sinn, in dem Politiker das immer wieder behaupten. Und damit verabschiede ich mich für heute und freue mich schon jetzt aufs nächste Mal. Und tschüss.